Jeder, der schon eine Bergwanderung gemacht hat, der weiß, jetzt aber. Das klingt ja schon fast wie in der Marienkirche. Ja, wer eine Wanderung schon mal gemacht hat, der weiß, wie wichtig es ist, zur rechten Zeit eine Pause einzulegen und sich auszuruhen. Man kann nicht ununterbrochen unterwegs sein ohne eine Pause. Und wir haben schon erwähnt, ich und auch Friedemann, vor 2 Wochen, dass wir letztes Jahr im Sommer diese Bergwanderung gemacht haben, im Liechtensteiner Weg, und das Wasser wurde knapp. Und Doris und ich, wir waren so die Nachhut sozusagen von unserer Truppe. Und wir haben viele Pausen eingelegt und wir sind gut zum Ziel gekommen. War eine gute Zeit. Das Bild, das ist ein Bild von einer dieser Pausen. Wenn ich an die Jahreslosung 2018 denke, ich will dem Durstigen geben von der Quelle des Lebens umsonst, dann sehe ich vor meinem geistigen Auge, wie der Durstige zur Quelle kommt und das Wasser trinkt und nicht gleich weiterrennt, sondern erstmal ausruht. Manchmal sieht man so einen Marathonlauf und da sind die Marathonläufer unterwegs und dann steht da einer mit einer Wasserflasche und die nehmen die Wasserflasche und trinken weiter und werfen sie dann weg. Die haben keine Zeit, innezuhalten, anzuhalten, auszuruhen, zu trinken. Wir damals, wir hatten auch wenig Wasser und dann kam ja die Quelle, aber wir haben immer wieder Pausen gemacht. Und dieses Bild habe ich vor Augen, wenn ich an die Jahreslosung denke. Trinken und ausruhen. Trinken und innehalten. Genießen. Pause machen. Das gehört zusammen. Wir haben in den ersten 3 Predigten in diesem Jahr unseren Auftrag durch die Brille der Jahreslosung betrachtet. Auf dem Weg zum Ziel wollen wir Gott selbst lieben. Durch unseren Durst, unsere Sehnsucht nach ihm und unsere Freude an ihm. Und wir wollen auch bis zum Ziel in Ehren durch unsere Liebe zueinander und auch durch unsere Liebe zu allen Menschen, indem wir Wegweiser zur Quelle des Lebens sind. Das war das Thema letzten Sonntag in der Predigt. Wir brauchen aber auf diesem Weg zum Ziel auch immer wieder Ruhepausen. Denn Ruhe ist etwas, was wir wählen, um der Liebe willen und weil unser Lebenslauf nur mit Pausen gelingt. Vieles in unserem Leben bleibt unerreichbar, solange man es verkrampft und angestrengt erreichen will. Habt ihr das schon mal erfahren, wie es dann plötzlich ganz locker geht und auch gelingt mit einer Selbstverständlichkeit, wenn man es loslässt? Das gibt es auch. Martin Luther, er schrieb vor 500 Jahren, man kann Gott nicht allein durch Arbeit dienen, sondern auch mit Feiern und Ruhe. Nun, wenn Luther das damals schon sagen musste, wie viel mehr müssen wir uns heute in unserer Zeit an diese Wahrheit erinnern, wenn ein Baumarkt schon mit dem Slogan wirbt, es gibt immer etwas zu tun. Es gibt immer etwas zu tun. Ach, unser Joe, wir sind ein super Team. Und ich schätze das sehr übrigens, dass ich nicht hier dieses Teil in der Hand haben muss, um immer wieder die Folien zu bewegen. Joe macht das. Er weiß, wann es Zeit ist zu ruhen und wenn es Zeit ist, dann auch wieder zu klicken. Manchen von uns fällt das Ausruhen gar nicht leicht, weil wir in einer Welt leben, die sich sehr schnell bewegt und die unseren Lebensrhythmus wesentlich beeinflusst. Meine lieben Geschwister, die Ruhe ist wichtig, weil sie uns hilft, das Wasser zu genießen. Sie hilft uns, die Dinge wertzuschätzen, ganz unabhängig von wirtschaftlichen Maßstäben. Deshalb möchte ich in dieser Botschaft uns erinnern an die Ruhe, die wir alle brauchen auf dem Weg zum Ziel. Und ich nenne diese Ruhe gerne Sabbatruhe, weil so wird sie in der Schrift vor allem im Alten Testament genannt. Und ich denke, es ist ein sehr wichtiges Thema in unserer hektischen, überreizten, leistungsorientierten Zeit. Egal, wie viel wir in unserer Welt des Wettbewerbs zu arbeiten bereit sind, immer scheint es irgendjemand zu geben, der bereit ist, noch mehr Stunden zu arbeiten, als wir es tun. Und wir befinden uns diesbezüglich in einem gewissen geistlichen Kampf. Unser Feind, der hat ein riesengroßes, ein vitales Interesse, um uns auf unserem Weg zum Ziel ständig in Bewegung zu halten, uns in Hektik zu versetzen und uns auszupowern. Ständige Geschäftigkeit, Stress und Hektik können unser Herz ausbluten und auch abstumpfen. Und das ist übrigens nicht nur ein Problem von den großen Managern, von den Bossen, sondern unsere ganze Gesellschaft hat kaum noch Ruhe, kann kaum noch ruhen. Und so hört man oder liest man immer wieder, die Kinder leiden unter Schulstress, Studenten unter Prüfungsstress, viele Frauen unter der Doppelbelastung von Haushalt und Muttersein und Beruf. Arbeiter und Angestellte leiden unter Jobstress und müssen sich immer neuen Anforderungen stellen. Man spricht von Familienstress, Gefühlsstress, Gesundheitsstress, Existenzstress, frommer Stress, Freizeitstress, Urlaubstress. Kann man kaum noch aussprechen, der Urlaub ist nicht in Sicht. Altersstress und was weiß ich, was für eine Art von Stress es noch gibt. Rentnerstress. Der Ewald hat mich unlängst wieder an den coolen Rentnergruß erinnert. Keuzeit, 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 ne? Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, in der Wüste dieses Lebens sind wir alle auf die eine oder andere Art Gefangene unserer Allzeit-Leistungsgesellschaft. Aber gerade in der Wüste hat uns Gott ein lebensnotwendiges Prinzip gegeben, das Prinzip der Sabbatruhe. Und bei diesem Wort Sabbat ist auch kein F zu finden. Und trotzdem glaube ich, dass die Freude, auch unsere Freude, die wir erleben, die wir empfinden, sehr wohl mit diese Sabbatruhe auch zusammenhängt. Lesen wir ein paar Verse aus 2. Mose 16, Abvers 23 bis Vers 30. 2. Mose 16. Der Zusammenhang ist folgende: Das Volk hat Hunger und deshalb murrt es und meckert, und Gott versorgt es in der Wüste Sin mit Manna und Wachteln. Und dann bekommt Mose ganz bestimmte Anweisungen, wann und wie viel Manna das Volk sammeln soll. 2. Mose 16, Abvers 23. Mose sagte nun zu ihnen: Dies ist es, was der Herr geredet hat. Morgen ist eine Sabbatfeier, ein heiliger Sabbat für den Herrn. Was ihr backen wollt, backt, und was ihr kochen wollt, kocht. Alles aber, was übrig bleibt, legt für euch zurück zur Aufbewahrung bis zum nächsten Morgen. Da legten sie das Manna zurück bis zum nächsten Morgen, wie Mose geboten hatte. Und es wurde nicht stinkend und es kam kein Wurm hinein. Mose sagte: Esst heute, was von gestern übrig ist, denn heute ist ein Sabbat für den Herrn. Heute werdet ihr auf dem Feld nichts finden. 6 Tage sollt ihr sammeln, aber am 7. Tag ist Schabbat. Da gibt es nichts. Aber am 7. Tag geschah es, dass dennoch einige vom Volk hinausgingen, um zu sammeln, doch sie fanden nichts. Da sprach der Herr zu Mose: Wie lange habt ihr euch nun schon geweigert, meine Gebote und Gesetze zu halten? Seht, weil euch der Herr den Schabbat gegeben hat, darum gibt er euch am 6. Tag Brot für 2 Tage. So bleibe nun jeder von euch daheim. Niemand verlasse am 7. Tag seinen Lagerplatz. So ruhte denn das Volk am 7. Tag. Hier wird dem murrenden Volk Manna verheißen, aber ich finde das beeindruckend, hier zu lesen, dass gerade in dem Zusammenhang auch die Sabbatruhe hier angesprochen wird. Gott verspricht dem Volk Manna in Verbindung mit dem Sabbat. Und das hebräische Wort Shabbat leitet sich von einem Verb ab, das ruhen, beenden oder aufhören heißt. Der Sabbattag sollte der Tag sein, an dem die tägliche Arbeit aufhört. Es sollte ein Ruhetag sein, und an diesem Tag konnte kein Manna gesammelt werden. Wir erfahren aber in diesen Versen auch, dass die Sabbatruhe mehr ist als nur Ausruhen und Entspannen, auch mehr ist als nur Freizeit. Leider haben wir in unserer aktiven, hektischen Gesellschaft die wahre Bedeutung und die Notwendigkeit der Sabbatruhe verfälscht und für die Ruhe, die Gott uns geboten hat, Dinge eingesetzt, die als Freizeit und Unterhaltung bezeichnet werden können. Natürlich ist Freizeit und Entspannung nichts Verwerfliches. Wir brauchen das. Aber sie sind nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Sabbatruhe. Denn Sabbatruhe, und das ist das Erste, was ich heute hervorheben will, ist eine besondere Zeit der Anbetung. Gott sagte zu dem Volk: Die Sabbatfeier ist eine heilige Feier für den Herrn. Es ist eine besondere Zeit, die für Gott reserviert und abgesondert ist. Es ist eine Zeit, in der das Volk Gott feiern soll. Und zwar, wie hier der Kontext klar macht, Gott als Erhalter feiern sollte. Die Israeliten sollten sich daran erfreuen, dass Gott ihr Erhalter in der Wildnis ist und dass sie ganz von ihm abhängig sind. Der Sabbattag in der Wüste war im Grunde ein Bekenntnis der äußersten Abhängigkeit von Gott. Und wenn ich das hier so kaue und darüber nachdenke, dann komme ich zu dem Schluss: Im Grunde stellt uns der Ruhetag die Vertrauensfrage. Vertrauen wir Gott wirklich, dass er für uns sorgt, wenn wir uns an seine Weisungen halten? Darum geht es. Im Neuen Testament lesen wir, Jesus, er nimmt die wenigen Brote und Fische, die wir ihm bringen, und die für diese ganzen Leute, diese riesengroße wartende Menge nie ausreichen. Und in seiner Hand vermehren sie sich. Eine klare Botschaft. Wir können ihm vertrauen. Halte an. Ruhe aus. Lass dich beschenken. Zurück zum zweiten Buch Mose, da lesen wir, dass das Sabbatgebot dann schriftlich festgelegt wurde in den 10 Geboten. Nach der Heiligung des Namens Gottes und der Liebe folgt die Ruhe. Schon bemerkenswert. Und wenn wir das nachlesen, dann werden wir alle feststellen, und vielleicht ist uns das schon aufgefallen, dass das Sabbatgebot das Gebot mit den meisten Begründungen und den längsten Erklärungen ist. Und dort lesen wir auch, dass Gott selbst sich als der erste Ruhende vorstellt. Da heißt es in Kapitel 20, Abvers 8, denke an den Sabbattag, um ihn heilig zu halten. 6 Tage sollst du arbeiten und alle deine Arbeit tun. Aber der 7. Tag ist Schabbat für den Herrn, deinen Gott. Denn in 6 Tagen hat der Herr den Himmel und die Erde gemacht, das Meer und alles, was in ihnen ist. Und er ruhte am 7. Tag. Darum segnete der Herr den Sabbattag und heiligte ihn. Und wir fragen uns, brauchte Gott wirklich Ruhe, so wie wir das brauchen, wenn wir müde sind? Selbstverständlich nicht. Aber Gott wollte seiner Schöpfung einen Rhythmus von Ruhe und Arbeit geben. Und er wollte seinem Volk einen Feiertag schenken, an dem es sich in ganz besonderer Weise an ihn erinnert oder sich ihm nahen konnte. Und in der Wüste, da hatte sie ganz deutlich daran erinnert, ich werde euch versorgen an diesem 7. Tag. Und indem die Israeliten sozusagen Gott nachahnten, indem sie 6 Tage arbeiteten und am 7. Tag ausruhen, bekamen sie im Grunde das nochmal ganz klar vor Augen gestellt und sie bekannten das dann auch, Gott ist der Schöpfer und er ist der Erhalter. Der Schöpfer und Erhalter des ganzen Universums. Genau das, liebe Geschwister, ist letztlich Anbetung. Wir feiern am Sabbat, dass Gott der Schöpfer und Erhalter ist. Und wenn wir einen frommen Juden fragen würden, warum er 6 Tage arbeitet und am 7. Tage Schabbat feiert, mit 2 Laib Brot auf dem Tisch, dann könnte es sein, dass er uns so etwas sagt wie, ja, wir leben die Schöpfungswoche hier aus. Und als wir in Israel waren, da hatten wir wirklich die Möglichkeit, damals in einer jüdischen Familie Schabbat zu feiern. Schabbat essen mit den Leuten zusammen in dieser Pension. Ein ganz besonderes Erlebnis war das. Die haben das nicht gesagt, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein frommer Jude sowas sagen würde. Ja, wir leben die Schöpfungswoche aus. Und der 7. Tag verkündet, dass nichts hinzugefügt werden muss, weil Gott der Schöpfer und Erhalter ist. Und die 2 Brote, die erinnern uns an die doppelte Portion Manna, das wir in der Wüste empfingen für den Sabbat. Und wenn wir Schabbat haben, dann ist das mehr als nur ein Ruhetag, es ist ein Feiertag. Und wir nennen diesen Tag auch eine Braut oder eine Königin, habe ich nachgelesen, dass die Juden das tatsächlich tun. Weil etwas Hochzeitliches, Festliches um den Schabbat ist. Und wir bezeugen, dass wir nicht unsere eigenen Erlöser sind und wir bekennen, dass Gott unser Erhalter und unser Schöpfer ist. Wir sehen also, der Sabbat war von Gott dem Volk gegeben als ein Tag der Anbetung, ein Tag, an dem man sich besonders an dem Gott erfreute, der Schöpfer und Erhalter ist und der alles in seiner Hand hat. Und ich möchte noch eine Bibelstelle erwähnen, die uns zeigt, dass der Sabbat nicht nur in der Schöpfung, sondern auch in der Erlösung verankert ist. Als Mose am Ende seines Lebens eine ellenlange Predigt hielt, das fünfte Buch Mose, und dann auch den Dekalog wiederholte, brachte er die Beobachtung des Schabbats in Verbindung mit dem Auszug aus Ägypten, so erwähnt er ihn dort. Und das wollen wir lesen. 5. Mose 5, die Verse 12 bis 15. Da heißt es, beachte den Sabbattag, um ihn heilig zu halten, so wie der Herr, dein Gott, es dir geboten hat. 6 Tage sollst du arbeiten und all deine Arbeit tun, aber der 7. Tag ist Sabbat für den Herrn, deinen Gott. Und denke daran, dass du Sklave warst im Land Ägypten und dass der Herr, dein Gott, dich mit starker Hand und mit ausgestrecktem Arm von dort herausgeführt hat. Darum hat der Herr, dein Gott, dir geboten, den Sabbattag zu feiern. Am Sabbattag sollte das Volk Israel sich daran erinnern, Gott ist der Schöpfer und Erhalter, aber er ist auch unser Erlöser. Er hat uns aus der Knechtschaft Ägyptens befreit. Nun mag vielleicht jemand jetzt denken, ja okay, das gilt für Israel, aber wir sind nicht Israel und wir sind auch keine Adventisten und deshalb halten wir eben keinen Sabbat. Und das stimmt. Das Sabbatgebot und der Sabbattag, der wurde speziell Israel unter der mosaischen Haushaltung gegeben. Aber Sabbat ist mehr als nur ein Tag. Es geht hier um ein Prinzip der Ruhe. Das Sabbatprinzip bzw. die Sabbatruhe gilt für uns genauso und ist auf unserer geistlichen Reise ungeheuer wichtig. In unserer christlichen Tradition wird die Sabbatruhe nicht an dem 7. Tag der Woche wie bei den Juden, sondern am 1. Tag der Woche gefeiert. Wisst ihr warum? Zur Erinnerung an die Auferstehung Jesu. Leider haben wir Christen ein ziemlich verflachtes, ein oberflächliches Verständnis über diese Sabbatruhe. Vielleicht gerade auch deshalb, weil wir den Sabbat in seiner Bedeutung ganz der alten Heilszeit zuordnen und dabei, wie so oft, das Kind mit dem Bad ausschütten und das Prinzip der Ruhe, welches wir am Sonntag ausleben sollten, dann letztlich doch auch vernachlässigen. Wenn wir hier am Sonntag als christliche Familie zusammenkommen, um Gottesdienst zu feiern, dann sollte das für uns eine besondere Zeit der Anbetung sein. Und wir sollten uns mindestens so wie die frommen Juden an diesem Tag erfreuen. Es sollte ein Feiertag sein, an dem wir bildlich gesprochen unserem Bräutigam und unserem König gemeinsam begegnen. Wir kommen zusammen und wir lesen das Wort Gottes und feiern, dass Gott unser Schöpfer und Erhalter ist. Dass er die Kontrolle behält und uns führen und versorgen wird in dieser Wüste des Lebens. Wir brauchen heute diese Botschaft von der Sabbatruhe, genauso wie das Volk Israel damals, weil wir in einer Welt leben, in der sehr viel Bewegung und auch viel Reibung ist und es sehr heiß zugeht und diese Hitze uns manchmal schier versenkt. Da brauchen wir diese Botschaft von der Sabbatruhe, die uns zuruft, Gott ist der Schöpfer und der Erhalter. Lass doch locker, lass los und komm zur Ruhe und denke über Gottes Verheißungen und seine Treue nach und werde eingehüllt in seinen Frieden. Und zugleich feiern wir an diesem Ruhetag unseren Gott auch als den großen Erlöser, der durch sein stellvertretendes Opfer am Kreuz in Jesus Christus uns errettet hat aus dem Herrschaftsbereich Satans und der am dritten Tage auferstanden ist und der lebt, der lebendig ist, der die Quelle des Lebens ist. Und ich möchte, liebe Geschwister, dass wir heute dieses Prinzip der Sabbatruhe neu beherzigen und verstehen und schätzen lernen. Weil es geht letztlich um eine Zeit der Anbetung. Um wie viel Lebensfreude und erbauliche Ruhe bringen wir uns Menschen, wenn wir Gottes Ruhetag zu einem Tag voller Hektik und Lärm und Unruhe und Reisen und Rasen machen. Nun gibt es ja auch so etwas bekanntlich wie frommen Sonntagsstress. Da muss man ja einige Stunden im Gottesdienst sitzen und dann predigt der Johann auch wieder mal so lange. Und dann kommen schon so die Gedanken hoch, oh, heute wird es auch nichts mit 12 Uhr Mittagsessen. Der hat nochmal einen Punkt. Wann kommt er endlich zum Schluss und setzt einen Punkt? Ja, das macht den einen oder anderen schon etwas Stress. Er wird innerlich unruhig. Wenn das Essen so einen großen Stellenwert einnimmt, dass wir schon während dem Gottesdienst immer wieder an den Sonntagsbraten denken müssen, dann bringen wir uns selbst, glaube ich, um den Segen dieser Stunde und um den Segen der Sabbatruhe. Ich glaube, Gott hat nicht umsonst damals in der Wüste das so eingerichtet, dass das Volk sich nicht ums Manna bemühen musste am Sabbattag. Oder es kann auch möglich sein, dass eine Gemeinde sich so sehr durch das definiert, was sie tut und arbeitet und welche Programme sie anbietet, dass alle Gemeindeglieder wie so in einem großen Uhrwerk irgendwo am Rotieren sind, aber vor lauter Aktivitäten findet man kaum noch innere Ruhe. Und kann Gott nicht wirklich von ganzem Herzen anbeten. Wir müssen uns immer wieder daran erinnern, Gemeinde ist zunächst nicht eine Arbeitsgemeinschaft, auch wenn wir einige Arbeitsgebiete hier haben und wir alle irgendwo, wenn Gemeinde gelingen soll, unsere Gaben einbringen sollen. Aber wir sind nicht zuerst eine Arbeitsgemeinschaft. Wir sind keine Firma, das ist eine Arbeitsgemeinschaft. Sondern wir sind eine geistliche Familie, ein Organismus. Wir kommen zusammen, um uns an Gott, aber auch aneinander zu erfreuen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, das Letztere, weil wir so verschieden sind. Aber ich glaube, Gott Gott freut sich, wenn wir uns annehmen, wenn wir einander ermutigen, wenn wir wirklich auch uns aneinander erfreuen, so unterschiedlich und verschieden wir sind. Aber das Allerwichtigste, wenn wir zusammenkommen, ist, dass Gott geehrt wird, dass wir ihm unser Opfer des Lobes bringen, ihn anbeten als Schöpfer, Erhalter und Erlöser. Die Sabbatruhe ist also eine besondere Zeit der Anbetung, die extrem wichtig ist auf unserer geistlichen Reise. Und ich glaube, der Gegenspieler Gottes, er setzt viel dran, um uns diese Zeit zu rauben. Das war also das Erste. Ich möchte noch einen zweiten Aspekt hervorheben. Die Sabbatruhe ist auch eine besondere Zeit des Rückblicks. Wir haben gelesen, dass Gott am siebten Tag ruhte und sich an seiner Arbeit erfreute. Es heißt im Schöpfungsbericht, er sah, dass es sehr gut war. Gott gedachte also über die Bedeutung seiner Arbeit. Er dachte darüber nach. Und ich denke, das ist ein sehr wichtiger Aspekt der Sabbatruhe, dass wir Rückblick halten und unsere Arbeit interpretieren, wie Gordon MacDonald das in seinem guten Buch schreibt, getrieben oder berufen. Das heißt, wir betrachten unsere Arbeit und wir stellen uns Fragen wie, was bedeutet meine Arbeit? Welchen Stellenwert hat sie in meinem Leben? Für wen arbeite ich überhaupt? Mit welcher Motivation habe ich die Arbeit diese letzte Woche verrichtet? Mit anderen Worten, wir blicken zurück und wir stellen sicher, wir wollen sicher sein, dass wir genau wissen, zu wessen Ehre wir unsere Arbeit tun. William Wilberforce, der bekannte englische Politiker, der auch bekennender Christ war und der wesentlich dazu beigetragen hat, dass die Sklaverei im britischen Empire abgeschafft wurde, der hielt den Sonntag als Ruhetag sehr hoch. Und er hat einmal gesagt, Gott sei gepriesen über den Tag der Ruhe und der geistlichen Beschäftigung, an dem die Dinge des Erdenlebens auf ihre wahre Größe reduziert werden. Ehrgeiz schrumpft in solchen Situationen. Wir brauchen die Sabbatruhe, diese Zeit der geistlichen Beschäftigung, wie Wilberforce das nannte, wo wir innehalten und mit einem vorbereiteten Herzen hören, was er uns zu sagen hat durch sein Wort. Und dann, glaube ich, wird auch unsere innere Sehkraft wieder geschärft. Und wir können wieder die Dinge in ihrer richtigen Dimension und Gewichtigkeit erkennen. Wir können unterscheiden, wie wirklich groß etwas ist oder was groß ist und was nicht groß ist. Und wir können vor allem uns selber wieder richtig einschätzen. Wenn man ununterbrochen in dieser Wildnis arbeitet, ohne eine echte Pause zu haben, damit meine ich natürlich auch innerlich abzuschalten, man kann ja tatsächlich am Sonntag auch den Gottesdienst hier absitzen, aber man ist innerlich nicht ruhig und frei. Wenn man also nicht innehält, um sich über die Bedeutung und den Sinn der Arbeit immer wieder klar zu werden, da kann das Bankkonto zwar weiter wachsen und anschwellen und der Ruf in der Firma besser werden, die Karriere kann zunehmen, aber unserer inneren Welt, unserem Herzen, da wird die Lebendigkeit, der Friede und die Freude genommen. Und deshalb möchte ich uns ermutigen, in der Stille des Ruhetags auch zurückzublicken, Bilanz zu ziehen und uns zu prüfen und zu fragen, welche Bedeutung hat meine Arbeit? Was ist das Wichtigste in meinem Leben? Lebe ich, um zu arbeiten, oder arbeite ich, um zu leben und Gott mit meinem Leben zu verherrlichen? Die Sabbatruhe, eine besondere Zeit der Anbetung, war das Erste. Eine besondere Zeit des Rückblicks war mein zweiter Punkt, noch ein letztes und drittes. Die Sabbatruhe ist auch eine besondere Zeit des Ausblicks. Wir erinnern uns an diesem Tag der Ruhe auch an das Ziel, auf das wir uns hinbewegen. Die ewige Sabbatruhe. Die ewige Heimat. Die endgültige Erlösung. Wir haben ja nicht vergessen, auch die Jahreslosung steht eigentlich in diesem Kontext. Wir trinken von dem Wasser des Lebens, das er uns gibt, und werden gestärkt, um den nächsten Schritt zu gehen, auf das Ziel hin. Unser Glaube wird gestärkt und aufgefrischt, und wir empfangen neue Kraft für die neue Woche. Und dann muss Black Monday nicht wie so ein verbranntes Toastbrötchen aussehen und das äffelt sowieso die Freude, sondern wir sind gestärkt, erfrischt. Nicht ein verbranntes Toastbrot steht so vor unserem Auge, sondern eine sprudelnde, lebendige Quelle. Wenn wir die Sonntagsruhe feiern und unseren Blick auf Gott und das Ziel richten, dann glaube ich, ist das wie so eine Feinabstimmung unserer Navigationsinstrumente, damit wir unseren Weg in dieser Wüste für eine Woche gut gehen können. Dieser Ausblick ist unheimlich wichtig, weil er gibt uns Mut und Kraft auf unserem Weg. Und übrigens, wenn ich hier Brot und Wein sehe, wenn ich diese Elemente sehe und wir Abendmahl feiern, regelmäßig hier, dann ist das auch im Grunde symbolisch ganz klar ein Ausblick. Es ist nicht nur ein Blick zurück, das natürlich auch. Wir feiern unseren Herrn als unseren Erlöser. Aber es ist auch ein Ausblick, weil der Herr hat gesagt, ich werde mit euch dieses Mal nicht mehr feiern, bis ich es feiern werde daheim beim Vater. Und wir nehmen dieses Brot und wir trinken diesen Kelch und das ist auch ein Hoffnungsmahl. Es schärft unseren Blick nach vorne. Ein Ausblick bekommen wir. Und es erinnert uns. Wir sind noch nicht zu Hause. Das Beste kommt noch. Wir sind noch nicht am Ziel. Und während wir auf dem Weg sind, da gilt es auch, einen Auftrag zu erfüllen, gilt es morgen und übermorgen und die ganze nächste Woche, ein Leben zu leben, das auf Christus hinweist, das ihn groß macht. Es gilt, Licht und Salz zu sein. Ich möchte schließen und uns ermutigen, dieses Prinzip der Sabbatruhe, das Gott uns gegeben hat, wirklich nicht zu vernachlässigen. Lasst es uns einfach gezielt, bewusst, mit Freuden anwenden in unserem Leben. Liebe Geschwister, ich bin überzeugt, indem wir uns weigern, uns dem Druck unserer Kultur zu beugen, die ständig sagt, schaffe, 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 du bist, was du kannst, du bist, was du hast, du bist, was andere über dich sagen. Wenn wir uns weigern, uns diesem Druck unserer Kultur zu beugen, können auch wir ein Zeichen setzen, dass wir freie Menschen sind. Wir sind herausgerufen aus einer Welt, in der sich alles darum dreht, den eigenen Wert durch die eigene Leistung und den eigenen Besitz zu beweisen. Aber Leute, das ist sowas von Anti-Evangelium. Weil wir sind nicht wertvoll durch das, was wir können und was wir haben und was andere über uns denken. Wir sind wertvoll, weil Gott uns seine Liebe schenkt. Und wenn wir Gottes Gebot des Ruhetags ernst nehmen, auf unserem Weg zum Ziel, dann ist das ein Zeugnis dafür, wie wir aus dem Glauben das Leben verstehen und auch den Sinn des Lebens verstehen. Den Ruhetag zu halten, das sagt der Welt im Grunde, es geht nicht zuerst um uns und um das, was wir vollbringen. Es geht um Gott. Er ist das Zentrum und die Quelle unseres Lebens. Er regiert. Er verdient unser Vertrauen. Denn er wird für uns sorgen. Lass uns also neu erkennen, wie wichtig dieses Prinzip der Sabbatruhe für unser Glaubensleben ist. Und ich wünsche mir, dass auch unser Gottesdienst am Sonntagmorgen Teil dieses Prinzip der Ruhe verstanden wird. Dass wir gerne hierher kommen, weil wir unseren Gott als Schöpfer, als Erhalter und Erlöser anbeten wollen. Und wir halten auch Rückblick und prüfen, welche Schritte wir letzte Woche gegangen sind, wo wir Gott erlebt haben und welche Dinge wir auch loslassen müssen. Aber wir wollen auch vorwärts blicken, uns gegenseitig ermutigen und von dem Wort Gottes stärken lassen, damit wir weiterkommen auf dem Weg und damit wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Möge unser Herr es schenken, dass wir auf dem Weg zum Ziel es nicht versäumen, immer wieder innezuhalten, Ruhe zu finden, jeden einzelnen Schluck Wasser, den Gott uns gibt, und er gibt uns so viel, zu genießen. Ja, lass uns ganz bewusst Gott genießen in der Anbetung, in der Gemeinschaft mit ihm und mit anderen. 52 Tage im Jahr haben wir dazu die Möglichkeit. Bitte? Ich meine mit 52 Tage die Sonntage, die Ruhetage, die uns geschenkt sind. Und ich wünsche mir sehr und bete darum, dass jeder dieser Tage, jeder Sonntag, jeder Ruhetag uns so einen kleinen Vorgeschmack gibt auf das große himmlische Fest, das uns erwartet. Amen.